Liebe Geschwister, es gibt in den Propheten Israels eine ganze Reihe von Stellen, die uns von Gebeten Israels am Ende der Tage berichten. Ja, sogar von Liedern, die sie singen werden, von Bußworten Israels, von Reflexionen, von Überlegungen in den letzten Tagen, wo Israel unter dem Eindruck der Begegnung mit seinem Messias mit großen Fragen an ihn herantritt. Wir haben hier über einige dieser Stellen in vergangenen Jahren schon gesprochen. Ich möchte das vorgebildet sehen im Erleben des Saulus von Tarsus, als er eine himmlische Erscheinung hatte vor den Toren von Damaskus. Und das war für einen Juden gar nichts Ungewöhnliches. Er kannte das ja aus den Propheten, dass es dies gäbe. Und weshalb hat er gefragt: Wer bist du, Herr? Weil er die durchgrabenen Hände dieses Herrn gesehen hat. Und das war für ihn schlechterdings unvereinbar mit dem, was er bisher geglaubt hat, dass dieser falsche Prophet, den man verurteilt hatte nach dem Gesetz Israels, der Messias sein soll. Wer bist du, Herr? Und da antwortet ihm der Herr: Ich bin der Ewige, ich bin der Ich Bin, Jesus, den du verfolgst. Und ich kann mir vorstellen, dass in den 3 Tagen, in denen Saulus nichts aß und nichts trank, sondern vor seinem Gott auf dem Boden lag, dass er da viele Fragen stellte und erwog und viele Überlegungen ihn durchdrangen, ehe denn er in die Buße einging und zu Gott heimkehrte und die Erlösung erfuhr. Und das endzeitliche Werden Israels wird dadurch vorgebildet in dem Geschehen um Saulus von Tarsus. Es sind 6 Endzeitfragen Israels, die uns in dem Text, den wir heute an einigen Stellen etwas betrachten wollen, entgegenkommen, in Jesajas 63. Aber zuvor noch eine kleine Nebenüberlegung. Wissen Sie, das prophetische Wort ist ja wie ein Puzzle. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr fügen sich die Teile ineinander, auch wenn bis zum Schluss noch einige Teile fehlen, aber das Gesamtbild wird schon deutlich und wird immer deutlicher werden. Und so darf ich einmal auf die große Parallele hinweisen in Sahaja 12, Sahaja 13, Sahaja 14. Sahaja 12 berichtet uns von der Anwesenheit des Messias, noch nicht von seinem Sichtbarwerden, von seiner Epiphanie. Dort geht es ja um jenen letzten Kampf um Jerusalem, den die Völkerschaften ringsum, die arabischen Völkerschaften, anzetteln werden und wo Israel scheinbar ganz verloren ist, aber der lebendige Gott greift ein und errettet die Stadt Jerusalem und ist wie eine feurige Mauer um Jerusalem herum. Und das führt dann dazu, dass der Geist der Gnade und des Flehens zunächst über die Bewohner in Jerusalem ausgegossen wird. Und das sind mehr und mehr orthodoxe Juden. Die anderen ziehen nach Tel Aviv, wo die Nachbars sind und die Casinos und all das, was wir auch kennen. Und wie sie dann hinschauen in einer inneren geistlichen Schau auf den, den sie zerstochen haben. Nach dem Zusammenhang ist das noch nicht das Sichtbarwerden des Messias. Es ist eine geistliche Schau. Und sie beschäftigen sich jetzt mit dieser Problematik des gekreuzigten Messias. Erst im Kapitel 14 heißt es: Kommen wird der Herr und alle Heiligen mit ihm. Und Myriaden Engel begleiten ihn und seine Füße werden stehen auf dem Ölberg, wenn er die Nationen richtet, die noch einmal zusammengeströmt sind. Und dann steht mittendrin, zwischen der Parousie, zwischen der Anwesenheit des Messias und der Epiphanie des Messias, das heißt seiner sichtbaren Wiederkunft, ein ganz merkwürdiges Kapitel 13, das von den meisten nicht verstanden wird. Es ist gleichsam, als hätte sich hier etwas verirrt. Da wird nämlich gesprochen von falschen Propheten. Von falschen Propheten, die in der Geschichte Israels zu Recht nach dem Gesetz Gottes, nach 5. Mose 18, zerstochen worden sind, getötet worden sind, nach dem Befehl Gottes, du sollst das Böse aus deiner Mitte hinausschaffen. Und die Mitglieder einer Familie, die einen solchen falschen Propheten hatten, waren aufgerufen, sich an der Tötung dieses falschen Propheten zu beteiligen. Sie werden hinschauen auf den, den sie als falschen Propheten deklariert haben und zerstochen haben. Und dann auf einmal kommt einer, den sie auch für einen falschen Propheten gehalten haben, aber der gar kein Amtsprophet ist, sondern der da sagt, ich war ein Landmann von meiner Jugend an, groß geworden als Handwerker in Nazareth. Und wenn jemand spricht, was sind das denn dann für Wunden in deinen Händen? So wird er antworten, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Hause derer, die mich lieben. Und dass dies wirklich auf Jesus, den Messias, abzielt, sagt der kommende Vers, der auch in den Evangelien berichtet wird, Schwert erwache wieder meinen Hirten und wieder den Mann, der mein Gefährte ist, spricht Jahwe der Heerscharen, schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Kapitel 13 sagt uns, in welcher Weise das endzeitliche Israel sich mit der Frage des Messias auseinandersetzt. Wir haben im Segensspruch Jakobs zunächst einmal von der ersten Sendung des Messias gehört, von seinem Kommen ins Fleisch, so wie unser Bruder gebetet hat. Er hat wirklich seinen Esel angebunden an den Weinstock und an die Edelrebe Israels und ist dann in Jerusalem eingezogen als der Friedebringer, als der Shiloh, der Friede gemacht hat. Und seine Kleider waren rot, nicht nur vom Blut der Trauben, sondern rot von seinem Blut. Israel ist niemals klargekommen bei der Beschäftigung mit seinen Propheten, wie es sich verhält mit den geweissagten Leiden des Messias, zu der geweissagten Herrlichkeit. Und erst die Apostel Jesu Christi haben, erleuchtet vom Heiligen Geist, gesagt, Leiden zuvor und dann ein gewaltiges Interregnum der Gemeinde. Herrlichkeit danach. Und so sind die Juden auf eine ganz merkwürdige Lösung gekommen. Sie haben von einem zweifachen Messias geredet und haben versucht, es auf diese Weise zu lösen. Von einem Messias Ben Josef, einem Messias Sohn Josefs, auf den sie die Leidensweissagungen bezogen haben, und einem Messias Ben David, einem Messias Sohn Davids, auf den sie die Herrlichkeitsweissagungen bezogen haben und die Machtergreifung zur Errichtung des Reiches Gottes auf Erden. Zwei Gestalten. Und das ist die Problematik, mit der auch einmal das endzeitliche, erleuchtete Israel kämpfen wird. dass man das zur Deckungsgleichheit bringen muss. Denn in Sacharja 14 steht geschrieben, in Vers 9, an jenem Tage wird Jahwe einer sein und sein Name einer. Das kann man nur von daher lösen. Der Name des Vaters im Sohn und der Messias in der personalen Einheit, der gelitten hat und der in Macht und Herrlichkeit das Reich Gottes auf Erden errichtet. Und das ist es, was geschieht, wenn sie nach dem Kampf um Jerusalem durch den Geist der Gnade und des Flehens hinschauen auf den, den sie zerstochen haben, und sich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Deshalb ist Sacharja 13 eingeschaltet. Und das finden wir jetzt auch in Jesajas 63. Und nun möchte ich die ersten Verse lesen. Da werden wir wiederum Anklänge finden an den Segensspruch Jakobs, aber diesmal nicht auf den Messias, der in Niedrigkeit gekommen ist, sondern auf den Messias, der in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Wer ist dieser? Herr, wer bist du? Sagt Saulus. Wer ist dieser, der von Edom kommt? Von Osten, von Bozra, in hochroten Kleidern. Dieser prächtig in seinem Gewande, der einherzieht oder der stolz einhergeht in der Größe seiner Kraft. Er kommt jetzt als der Löwe aus Juda. Und dennoch ist und bleibt er das Lamm Gottes, der mit hochroten Kleidern kommt, aber in Majestät und Kraft einherzieht. Und so wird er auch geschaut im Buche der Offenbarung, als der Löwe aus Juda und als das Lamm Gottes. Wer ist dieser, sagt Israel in der Endzeit, wenn sie sich beschäftigen werden mit dem, den sie zerstochen haben, der von Edom kommt, von Bozra, in hochroten Kleidern. Nebenbei gesagt, Bozra heißt Abgrenzung oder Einzäunung. Wenn Sie auf Ihrem Grundstück etwas abgrenzen und einzäunen, dann wollen Sie nicht, dass jemand anderes es betritt. Und die Einzäunung, die hier gemeint ist, ist das unzugängliche Licht des Vaters, aus dem der Christus heraustritt und wieder eintritt in die sichtbare Welt, in seiner Epiphanie, Wiederkunft. Epiphanie heißt sichtbar werden. Die Antwort auf diese erste Frage des endzeitlichen Israel, ich bin es oder ich bin er. Und das ist die Umschreibung des Yahweh-Namens. Ich bin der Ewige, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Das ist eine Machtergreifung Jesu Christi zu Beginn seines Tages, des Reiches, des kommenden tausendjährigen Friedensreiches. Wer ist dieser? Israel ist verblüfft, verwundert, erstaunt, erregt, weil der Messias, den sie erwarten, jetzt kommt, aber in hochroten Kleidern, als der, den sie zerstochen haben. Und deshalb die zweite Frage, warum ist Rot an deinem Gewande? Und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Verstehen wir jetzt diese Frage? Diese Frage ist für uns längst gelöst. Wir singen gerne das Lied, Lamm, das gelitten und Löwe, der siegreich erstanden. Die Personalunion des Leidenden und des herrlichen Königs in Jesus Christus, Hamaschiach, dem Messias. Auch die Offenbarung hat diesen Gedanken festgehalten. Ich möchte ein Wort lesen aus Offenbarung 19, 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf sitzt, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Kriege in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Warum ist rot an deinem Gewand? Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er damit die Nationen schlage. Und er wird sie weiten mit eiserner Rute. Und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allherrschers. Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Ja, er übt Gericht, und ich sage Gott sei Dank, es wird allerhöchste Zeit, dass diese verwüstete Erde mit all dem Innenweltschmutz und Außenweltschmutz von dem Messias gereinigt wird durch sein Gericht. Und das können wir nicht unterschlagen. Und deshalb heißt es auch in unserem Text aus Jesajas 63, Vers 3, ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war niemand bei mir. Und ich zertrat sie, die Völker, in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen. Und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Bei allem Ernst des kommenden Gerichtes über die Nationen dieser Welt, auch darum, dass sie an Israel gehandelt haben, wie sie gehandelt haben, nämlich wortbrüchig, so wie es Joel 3 bezeugt. Da wird der Tag der Rache kommen des Gerichtes über die Nationen. Aber denken wir doch wieder, den Tag der Rache steht das Jahr der Huld oder der Erlösung Gottes gegenüber. Und das ist ein Maßstab von 1 zu 365. Das wollen wir doch auch bedenken. So wie es im Psalm 30, Vers 5 heißt, ein Augenblick ist in deinem Zorn. Aber ein Leben lang ist in deiner Gunst. Und ich blickte umher und da war kein Helfer und ich staunte und da war kein Unterstützer. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm, er hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meinem Grimm und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Dass aber dieser Gerichtstag, dieser Tag der Abrechnung und der Rache letzten Endes auch ein positives Ziel hat, wie alle Gerichte Gottes, die aus Gründen der Heilspädagogik Gottes angeordnet sind. Darauf weist ein anderer Vers aus dem Propheten Jesaja hin, wo auch über diese Tage der Rache etwas gesagt wird. Jesajas 61, Vers 1 bis 2. Und dieses Wort hat ja der Herr Jesus bei einem Hall- und Jubeljahr in der Synagoge von Nazareth ausgelegt, nachdem es von dem Synagogendiener vorgelesen worden war. Es ist das Wort aus Jesajas 61, Vers 1 bis 2. Der Geist des Herrn, Jahwes, liegt auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, um Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Huld Jahwes. Und hier hat der Herr Jesus Schluss gemacht und hat die Buchrolle zugerollt. Mitten im Satz. Da hätte ich aber meinen Schulkindern etwas anderes gesagt und hätte ihnen gesagt, das kannst du doch nicht machen. Mitten im Satz aufhören. Jetzt lies doch einmal den Satz zu Ende. Dieser Satz wird zu Ende gelesen. Aber zwischen beiden Ereignissen liegen nunmehr schon fast 2000 Jahre der Herausrufung der Gemeinde. Der Messias ist gesandt, um auszurufen das Jahr der Huld Jahwes und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl, das heißt Geist der Freude statt Trauer, ein Ruhmesgewand, das bedeutet ein Leib der Herrlichkeit statt eines verzagten Geistes. Da haben wir das Endziel des Gerichtes Gottes, auch des Tages der Rache. Es wird Zeit, dass Gott in dieser Weise an den trauernden Zions handelt. Aber ich muss fortfahren, wir wollen in diesem wertvollen Text ja weiterkommen. Jesajas 63,7, immer noch Worte des endzeitlichen Israel, hineingelegt in den Mund des Propheten Jesajas. Ich will der Gütigkeiten Jahwes gedenken, rühmend gedenken. Das dürfen auch wir. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich will der Gütigkeiten Jahwes gedenken, der Ruhmestaten Jahwes, nach allem, was Jahwe uns erwiesen hat, und der großen Güte gegenüber dem Hause Israel, welche er ihnen erwiesen hat, nach seinen Erbarmungen und nach der Menge, nach dem Reichtum seiner Gütigkeiten. Darüber haben wir ja gestern schon etwas gehört, dass Gott reich ist an Erbarmen und Barmherzigkeit. Was ist das für ein wunderbares Wort? Das sollten Sie einmal zu Hause den Psalm 107 lesen. Ich möchte Sie ermuntern dazu, weil mir die Zeit fehlt, wo in 5 Aussagen über diese Gütigkeiten Jahwes etwas gesagt wird. Der letzte Vers dieses Psalms heißt ja, wer weise ist, der wird dieses beachten und verstehen werden sie die Gütigkeiten Jahwes. Das ist die Überschrift über Psalm 107. Ach, wenigstens einen Abschnitt ab Vers 9, damit uns dieses Wort von den Gütigkeiten des Herrn gefühlt wird, die wir ja auch schon irgendwann einmal in unserem Leben erfahren haben. Sicherlich an dem Tage, da er uns das neue Leben gegeben hat, durch seinen Geist, wo wir wiedergeboren worden sind aus heiligem Geiste und durch das Wort Gottes. Ich möchte lesen ab Vers 9 und Sie lesen dann zu Hause den Rest. Denn er hat die durstende Seele gesättigt und die hungernde Seele mit Heil erfüllt. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten, so beugte er ihr Herz durch Mühsal. Das ist das Gericht. Das Ziel des Gerichtes. Und sie strauchelten und kein Helfer war da. Schweigen Gottes. Und hier machen die meisten Frommen einen Punkt. Für die ist mit diesem Vers die Heilsgeschichte Gottes abgeschlossen. Aber da heißt es dann weiter, da schrien sie zu Jahwe in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis und im Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Mögen sie Jahwe preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Und dies wird das endzeitliche Israel tun, und sie werden sich gegenseitig ermuntern mit dem Wort aus Jesajas 63, Vers 7. Ich will der Gütigkeiten Jahwes gedenken, der Ruhmestaten Jahwes, nach allem, was Jahwe uns erwiesen hat, und der großen Güte gegen das Haus Israel, welche er ihnen erwiesen nach seinen Erbarmungen und nach der Menge seiner Gütigkeiten. Hier wird zurückgeblickt und zurückgewiesen auf die Heilstaten Gottes beim Exodus Israels, beim Auszug Israels aus Ägypten, aus der Knechtschaft und beim Durchzug durch die Wüste in das Land der Verheißung, wo sie wirklich die Gütigkeiten Jahwes erfahren haben. Das ist heilsgeschichtliche Verankerung. Dieser Rückblick auf die Taten Gottes. Und liebe Geschwister, das muss ich immer wieder betonen, nicht irgendwelche frommen Heilsgefühle sind Grundlage und Fundament unserer Heilsgewissheit. Das kann alles zerstört werden, wenn wir etwa schwere Depressionen bekommen werden, wie wir es jetzt erleben mit einem lieben Bruder, der uns nahesteht. Wir brauchen diese heilsgeschichtliche Verankerung. Bei uns ist es nicht das Heilshandeln Gottes wie bei Israel, als es durch die Wüste zog. Bei uns sind es die Christustaten, seine Menschwerdung, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, seine Wiederkunft, die Heilstaten Gottes in Christo Jesu sind Grundlage und Fundament unserer Heilsgewissheit. Und dann stimmen die drei wirklich überein. Der Geist und das Wasser und das Blut. Das Blut, die Erlösung durch Jesus, den Messias. Das Wasserbad im Wort, dem Wort Gottes, das uns ins Leben gezeugt hat und das uns immer wieder neu bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, erworben durch sein Blut. Und der Geist des lebendigen Gottes, der unseren Geiste, nicht unserer Seele, unseren Geiste bezeugt, dass wir Kinder und Söhne Gottes sind. In Christo und mit Christo sind wir gleichsam den gleichen Weg geführt worden, mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden in Neuheit des Lebens. Mit ihm schon jetzt über allen Mächten und Gewaltigen sitzend in der Himmelswelt, allerdings im Geiste. Ich möchte etwas vorgreifen und aus Jesajas 63, 9 noch lesen, wo ebenfalls an diese Wüstenwanderung gedacht ist. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt und der Engel seines Angesichtes hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung, eigentlich in seiner Schonung, in seinem Mitleid, hat er sie erlöst und er hob sie empor und trug sie alle Tage der Vorzeit. Da sehen wir wieder den Rückblick in die heilsgeschichtliche Vorzeit und das Heilshandeln Gottes, wo er die Weltgeschichte umgestaltete in seiner Heilsgeschichte mit dem Volke Israel. Er hat sie getragen wie ein Hirte das verlorene Schaf. Werden Sie wieder fragen, wer war denn dieser Engel seines Angesichtes? Wir haben gestern schon versucht, darauf eine Antwort zu geben und ich will es noch einmal tun. Wissen Sie, wir sind ja alle in die Irre geführt von den mittelalterlichen Fledermausbildern, die man Engel nennt, die leider irregeführte Künstler uns vor Augen gemalt haben. Engel heißt schlicht und einfach zu Deutsch der Beauftragte, der einen Auftrag Gottes durchzuführen hat. Und dieses Wort Maleach, Engel, Beauftragter, wird 60 Mal im Alten Testament von Menschen verwendet, die Beauftragte waren und einen Auftrag durchzuführen hatten. Natürlich wird es viele, viele hunderte von Malen auch verwendet für die unsichtbaren Mächte des Lichtes, die Geister in der Himmelswelt, das ist ganz klar. Aber der Engel seines Angesichtes, der Engel des Angesichtes Gottes, ist der Christus, er ist der Beauftragte des Vaters, der Engel Jahwes, der Beauftragte Jahwes, der das Volk geleitet hat, aber er hat es nicht einfach nur lustlos geführt, wie ein müder Lehrer, der seine Klasse durch die Gegend schleift auf einer Wanderung und im Grunde nur daran denkt, dass er bald wieder nach Hause kommt, sondern er hat es geführt in einer genialen Weise. In all ihren Nöten, in all ihrem Elend, in all ihrer Bedrängnis war er selbst bedrängt, hat mitgelitten als ein treuer hoher Priester. Und in seiner ganzen Liebe und Barmherzigkeit hat er sie erlöst. Ja, er hob sie, wenn sie nicht mehr laufen konnten, sogar empor und trug sie in den Tagen der Vorzeit, in den Tagen der Väter. Was ist das doch wunderbar? Ein Mittler ist es zwischen Gott und Menschen. Da möchte ich Ihnen wenigstens noch eine Stelle nennen, die ich gestern nicht nennen konnte, aus Hosea 12. Da bezieht sich der Prophet Hosea in Vers 4 bis 6 auf den Kampf Jakobs am Jabbok mit dem Engel. Und es geistern ja allerlei Märchen herum. Das wäre ein Finsternisdämon gewesen, mit dem er da gekämpft hätte. Lesen wir das Prophetenzeugnis von Jakob. Im Mutterleibe hielt er seines Bruders Verse und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott, Elohim. Das kann auch heißen Götter. Er kämpfte mit dem Engel, mit dem Beauftragten und überwand. Er weinte und flehte zu ihm, dem Beauftragten Gottes. Zu Bethel fand er ihn. Als der Bund neu geschlossen wurde mit ihm, die Landverheißung in der ewigen Treue Gottes. Und daselbst redete er mit uns. Und dann wird ein großes Geheimnis geoffenbart. Jakob hatte ja damals nach dem Namen dieses mit ihm Kämpfenden gefragt. Und der wird hier geoffenbart, da heißt es, und Jahwe, Gott der Heerscharen, Jahwe ist sein Gedenkname, der Gedenkname dessen, mit dem er dort gekämpft hat, mit dem Beauftragten Gottes, dem Christus, in einer Erscheinungsform der Engel. Ja, wir sollten, ehe wir vorschnell Theorien entwickeln, in der Heiligen Schrift nachschauen. Dort sind nämlich meistens alle Antworten. Nun möchte ich aber den Vers erwähnen, Vers 8, den ich ausgelassen habe. Und er, der Herr, sprach, Sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht trügen werden, und er ward ihnen zum Heiland, zum Retter. Was ist das für ein Wort? Kinder, die nicht trügen werden. So wie bei Nathanael, wo es heißt, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Hat Gott auch dies zu uns gesagt? Sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht trügen werden. Nach Hebräer 2, ich habe mein Vertrauen auf ihn gesetzt. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Das bezieht sich auf die Brautzeit Israels. Auf die Brautzeit, da der Herr sich Israel verlobte und anvermählte. Jeremia 2, 1 bis 3, so spricht Yahweh, ich gedenke dir die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandeln hinter mir her in der Wüste, im unbesäten Lande. Israel war heilig dem Yahweh, der Erstling seines Ertrags. Alle, die es verzehren wollten, verschuldeten sich. Unglück kam über sie, spricht Yahweh. Aber dann hat sich das Weib Jahwes gewandelt zu einer götzendienerischen Hure. Und dann heißt es in 5. Mose 32, Vers 20, und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn eine Generation voll Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Da möchte ich Sie fragen, hat sich Gott getäuscht? Hat er sich geirrt? Hat er hinsichtlich Israels und hinsichtlich deiner und meiner Illusionen gepflegt? Wusste er denn nicht, was im Herzen der Menschen war, die von Jugend an böse sind? Und der Herr Jesus hat uns gesagt, was aus unserem Herzen hervorströmt, an Gemeinheit und Sünde und Schlechtigkeit. Nein, Gott hat sich nicht getäuscht. Sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht trüben. In das Ende der Tage, er wird einmal dafür sorgen, dass ein jeder Israelit, wenn er den Messias aufgenommen hat und wenn er gerettet ist, wirklich ein solcher sein wird, von dem er sagen kann, ein Kind, das nicht trügen wird. Das wird er auch einmal sagen können, wenn wir vollendet werden vor dem Richterstuhl des Christus in einem letzten Reinigungsgericht und wenn wir ohne Flecken und Runzeln und ohne dergleichen etwas von dem Christus hinübergetragen werden zum Throne des Vaters mit den Worten, Vater, siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, dann wirklich Kinder, die nicht trügen werden, in denen absolute Treue ist. Ach, wenn wir doch bewegt würden, uns nach dieser Treue auszustrecken, dass ich schon jetzt in uns das Verlangen Gottes erfüllen könnte, was sich bei Israel noch nicht erfüllt hat, die heute noch weithin Kinder sind, in denen keine Treue ist. Aber es wird geschehen in der Endzeit, wenn der Herr den Brautstand Israels in der Neuverlobung wiederherstellen wird, so wie es in Jesaja 62, Vers 3 bis 5 heißt, und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand Jahwes und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht mehr wird man dich Verlassene nennen und dein Land nicht mehr Wüste, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr. Und dein Land Vermählte, denn Yahweh wird Lust an dir haben. Und dein Land wird vermählt werden, denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, ebenso wird dein Gott sich an dir erfreuen. Kinder, die nicht trügen werden. Ach, wie wunderbar ist diese Aussicht auf die Heilszukunft Israels. Aber dann kommt ein erschütternder Vers. Es ist Vers 10. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen in einen Feind. Er selbst stritt wider sie. Sie haben seinen Heiligen Geist betrübt, sie haben den Christus versucht. So sagt es Paulus, und Hebräer 3 steht geschrieben, in dem Christus haben sie den Heiligen Geist versucht. Der Apostel Paulus sagt es auch den Gliedern der Gemeinde Jesu Christi, des Leibes Christi, in Epheser 4, Vers 30. Betrübet nicht den Heiligen Geist, durch welchen ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Ja, wir können den Heiligen Geist, der in uns den Niedrigkeitsweg geht, löschen, dämpfen, betrüben, beleidigen, schmähen. Was für ein Wunder, dass er in uns bleibt. Und dass nach dem Niedrigkeitsweg des Sohnes Gottes nunmehr der Niedrigkeitsweg des Heiligen Geistes in der Gemeinde Jesu Christi gegangen wird. Sie sind widerspenstig gewesen, haben seinen Heiligen Geist betrübt. Oh, wie oft haben wir das auch schon getan. Da wandelte er sich ihnen in einen Feind. Er selbst stritt wider sie. Da möchte ich doch die Frage stellen, gilt auch jetzt noch, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Im Exil Israels, in den ungezählten Verfolgungen, etwa in der Ermordung der 6 Millionen Juden in den Lagern und in den KZs der Nazi. Der Engel seines Angesichtes hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst. Gilt auch jetzt noch, er hob sie empor und trug sie alle Tage. Hat er sich wirklich gewandelt? Wir müssen Fragen stellen, sonst bekommen wir keine Antworten. Wir lesen zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 16 bis 17, Ehret euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Wesensveränderung ist, noch eines Lichtes wechselt Schatten. Es gibt keinen Wandel im Wesen Gottes. Wohl aber in der Zeit seiner Gerichte einen Wandel in seiner Haltung und in seinem Handeln. Das ist etwas anderes. So lesen wir in Jesajas 63, Vers 15, ich darf schon einmal vorausblicken, blicke vom Himmel herab und sieh, von der Wohnstätte deiner Heiligkeit und deiner Majestät, wo sind dein Eifer? Und deine Machttaten, die Regung deines Inneren und deine Erbarmungen halten sich gegen mich zurück. Also die Erbarmungen Gottes, der da reich ist an Erbarmen, die sind immer noch in seinem Herzen, in seiner Seele, wie die Schrift sagt, aber sie halten sich zurück. Zurückhaltung Gottes heißt Gericht. Zurückhaltung Gottes und seines Erbarmens für eine gewisse Zeit des Gerichtes, das bedeutet es, wenn in Vers 10 gesagt wird, da wandelte er sich ihnen gleichsam in einen Feind. Aber selbst dann, wenn wir untreu sind, bleibt er sich selbst treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist die Wesenstreue Gottes, der er sich verpflichtet fühlt, die Wesensbindung Gottes, der nicht anders handeln kann, als er ist, der nichts tun kann, als das, was seinem göttlichen Wesen entspricht, weshalb er seine Verheißungen bei sich selbst und bei seinem hochheiligen Namen geschworen hat. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, um die Dinge der Zurückhaltung und der Wandlung im Verhalten Gottes noch einmal klar zu machen. Es ist ein Beispiel aus der Josefs Geschichte. 1. Mose 42, Vers 6 bis 8. Und Josef, er war der Gebieter über das Land. Er verkaufte das Getreide allem Volk des Landes. Und die Brüder Josefs kamen und beugten sich vor ihm nieder auf ihrer Reise nach Brot und Getreide mit dem Antlitz bis zur Erde. Und Josef sah seine Brüder und erkannte sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie. Bruder Bader übersetzt, er machte sich ihnen gegenüber unkenntlich und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen, woher kommt ihr? Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Bei der dritten Brotreise, als er sich immer noch hart gegen sie stellt, da verlässt er sie, geht in sein innerstes Gemach, schließt die Türe und weint wie ein kleines Kind. Das sind die Erbarmungen Gottes. Was glauben Sie, wie es unserem Gott und Vater und seinem Christus zumute sein muss, wenn er die Erbarmungen seines Herzens im Gericht zurückhalten muss und wenn er sich Israel gegenüber wandelt wie in einen Feind? Bis dann endlich die Stunde kommt, wo Josef sagt, ich bin Josef, euer Bruder, und seine Brüder an sein Herz zieht. Ja, die Zeit der Verborgenheit Gottes ist für Israel eine schwere Zeit. Und nun möchte ich weiterlesen. Die 7 Punkte des Gedenkens Israels an die Wunder Gottes in der Wüste, in Jesajas 63, Vers 11 bis 14. Da gedachte sein Volk der Tage der Vorzeit, der Tage Moses. Wo ist der, welcher sie aus dem Meere heraufführte, samt den Hirten seiner Herde? Wieder eine Frage in der Endzeit, die Israel an den Höchsten richtet. Wo ist der, welcher seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab. Vers 12, der seinen herrlichen Arm zur rechten Moses einherziehen ließ. Lesen wir bitte genau. Wer zog denn da zur rechten Moses einher? In der Schechina, in der Lichtes- und Energiewolke Gottes. Der Arm Gottes? Das heißt die Handlungsmacht Gottes. Der Christus. Und so ist die rechte Hand Gottes oder der für Gott handelnde Arm, der Christus, der zur rechten Moses einherzog, der die Wasser vor ihnen herspaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch Tiefen ziehen ließ, gleich dem Rosse in der Steppe, ohne dass sie strauchelten? Wo ist der? Das ist ja eine einmalige Sache gewesen. Das Lager Israels in der Wüste, der Brückenkopf Gottes in diesem Kosmos, der im Bösen liegt. Die Anwesenheit Gottes und seiner Wirklichkeit im Lager Israels durch seinen Christus, der sich in der Schechina kundgab, aber auch verhüllte. Und die Schechina, diese Energiewolke, das war ja keine Regenwolke, eine strahlende Energiewolke in der Nacht, ist nichts anderes als der Grenzbereich zwischen der unerschaffenen Wirklichkeit und Realität Gottes der außerkosmischen Wirklichkeit im Zusammentreffen mit unserer sichtbaren innerkosmischen Wirklichkeit. Grenzbereich. So wie wenn Antimaterie auf Materie trifft, das sage ich mal den jungen Leuten. Da hätte eigentlich etwas geschehen müssen. Nämlich, zöge ich, sagt der Vater, nur einen Augenblick in eurer Mitte hinauf, würde ich euch vernichten, vollautomatisch. Aber dann ist die erste Erniedrigung des Christus auf die Ebene der Engel. Der Christus wohnt inmitten des Lagers Israels. Und dann kommt in Vers 14 das wunderbare Wort. Gleich dem Vieh, welches in das Tal hinabsteigt, brachte der Geist Jahwes sie zur Ruhe. Also hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Wir wanderten ja oft in den Bergen. Da haben wir es auch erlebt und das haben Sie vielleicht auch einmal erlebt, das, was ein Almabtrieb ist. Da werden dann die Kühe geschmückt, oben auf der Alm, besonders die Leitkuh. Wenn in dem Sommer auf der Alm kein Unglück geschehen ist, kein Tier abgestürzt ist oder verendet ist, und dann wissen die Kühe bereits, wo es lang geht und was los ist, und wenn sie dann hinabgetrieben werden in das Tal, dann sind sie von einer Erregung erfüllt, dass die Sennhirten oft gar nicht mehr mitkommen. Sie müssen hinter den Kühen einherlaufen. Und je näher sie dann dem Dorfe kommen, wo dann die Viehscheid stattfindet, wo die Tiere wieder aufgeteilt werden auf die einzelnen Bauernhöfe, umso mehr rennen die Kühe. Das muss man einmal gesehen haben. Diese gespannte Erwartung und Sehnsucht dieser Tiere, wieder in den Stall zu kommen. Gleich dem Vieh, welches in das Tal hinabsteigt, brachte der Geist Jahwes sie zur Ruhe. In dieser Weise hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Ach ja, und auch wir sind manchmal zur Ruhe gebracht worden durch den lebendigen Gott. Wenn er uns durch seinen Heiligen Geist in die Ruhe Gottes eingeführt hat. Wenn wir unsere jämmerlichen toten Werke aufgegeben und abgegeben haben und uns durch den glückseligen Gott in seine eigene Ruhe einführen ließen. Ich weiß, es gilt immer und immer wieder neu, dass wir darum ringen, dass wir stille werden. Es ist ein täglicher Kampf. Aber wir wollen uns durch den Geist Gottes zur Ruhe bringen lassen. Und so wird es dem Volke Israel geschehen am Ende der Tage. Nach Hebräer 4, 8 bis 9. Denn wenn Josua sie in die Ruhe eingeführt hätte, so würde er danach nicht von einem anderen Tage geredet haben in seinem Wort. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt. Dann werden nicht die Kühe ins Tal hinabgeleitet, sondern dann werden die Juden, ja sogar die verlorenen Glieder der 10 Stämme Israels aus allen Völkern und Nationen herbeigeführt werden. Auf den Schultern getragen werden, ins Land Gottes gebracht werden, in das Reich des Messias, der dann auf dem Zion herrscht. Gedenken, da gedachte sein Volk der Tage vor Alters. Und da kann man dann nur noch beten. Und nun kommt ein Endzeitgebet Israels, dass sie einmal beten werden, wenn sie dem begegnen werden, den sie zerstochen haben. Blicke vom Himmel herab und sieh, von der Wohnstätte deiner Heiligkeit und deiner Majestät. Wo sind dein Eifer und deine Machttaten? Wieder eine Frage. Die Regung deines Inneren und deine Erbarmungen halten sich gegen mich zurück. noch zurück, denn du bist unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Ata Yahweh Avinu Goalenu Meolam Shemesha. Du, Yahweh, bist unser Vater, unser Erlöser von Urzeit an ist dein Name. Und dann werden diese wunderbaren Namen Gottes genannt. Der Zahlwert dieser Namen ist 777. Eine wunderbare Zahl der Vollendung. 7 × 3 × 37. Ein Faktor, die 37, die in fast allen Christusbezeichnungen vorkommt. Du, Yahweh, bist unser Vater. Das weiß auch Israel und sie werden eines Tages Abba, lieber Vater sagen, angeregt durch den Heiligen Geist und sie werden diesen Namen Gottes ausrufen. Du bist unser Erlöser, unser Goel von alters her, von Urzeit an. Warum, Yahweh, lässt du uns von deinen Wegen abirren, verhärtest unser Herz, dass wir dich nicht fürchten? Das ist die letzte Frage, die in diesem Kapitel erscheint. Und da brauchen wir nur einmal Römer 9 bis 11 zu lesen. Dann werden wir etwas über dieses Geheimnis erfahren, dass Israel Verhärtung und Blindheit widerfahren ist und Verstockung für eine gewisse Zeit, damit das Heil den Nationen zuteil wird, der Reichtum der Gnade, in diesem Interregnum der Gemeinde des Leibes Christi, in dem wir noch leben. Aber schon hat der Herr begonnen, sich seinem Volke wieder in Liebe zuzuwenden. Und er wird Schritt für Schritt die Verstockung auflösen, wird Schritt für Schritt Israel wieder zum Heil zurückführen. Und deshalb beten sie weiter, kehre zurück, um deiner Knechte willen, der Stämme deines Erbteils. Und da sprechen sie etwas aus, was sie noch gar nicht glauben. Kehre zurück, das heißt nämlich, du warst schon einmal da. Der Christus, der in den Tagen seines Fleisches in ihrer Mitte zeltete, auch in den Tagen der Vorzeit, in der Wüste, er wird das unzugängliche Licht des Vaters verlassen. Er wird zunächst in seiner Parousie anwesend sein, in seinem endzeitlichen Handeln in einer unsichtbaren Weise, aber dann wird er in der Epiphanie aus seiner unsichtbaren Welt heraustreten und sichtbar werden. Auf eine kleine Zeit hat dein heiliges Volk es besessen. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Und das wird das letzte Mal geschehen, wenn der falsche Messias, der Sohn des Verderbens, den wir den Antichristen nennen, sich in den Tempel zu Jerusalem setzen wird und sich als Gott anbeten lassen wird. Wir sind wie zu solchen geworden, über die du von alters her niemals geherrscht hast, die nicht genannt gewesen sind nach deinem Namen. Und dann treten wir ein in das Kapitel 64 und da geht das Gebet Israels am Ende der Tage weiter. Und damit möchte ich schließen. O, dass du die Himmel zerrissest, herniederführest, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten, wie Feuer Reisig entzündet, Feuer die Wasser wallen macht, um deinen Namen kundzutun, deinen Widersachern, damit die Nationen vor deinem Angesicht erzittern, indem du furchtbare Taten vollziehst, die wir nicht erwarteten. O, dass du herniederführest, damit vor deinem Angesicht die Berge erbebten. Denn von alters her hat man nicht gehört, noch vernommen, hat kein Auge einen Gott gesehen außer dir, der sich wirksam erwiese für den, der auf ihn harrt. Und so wird er sich wirksam erweisen an seinem geliebten Volk, wird es heimsuchen in Gnaden, wird es retten und vollenden.